Hallo und herzlich willkommen beim Fuchsbau Kreativ Podcast. Ich bin Tommy Fischer und jetzt geht's mal richtig los. Wir haben ja quasi unsere zwei Pilotfolgen produziert und jetzt geht's mal so richtig mit ein paar Folgen los. Und ich habe heute meinen ersten Gast, will ich mal so sagen, in der ersten Staffel des Kreativ-Podcasts, nämlich, stell dich kurz vor.
Ja, hi, ich bin Rebecca. Ich kenne den Tommy schon ziemlich lang, aus der Schulzeit in Landstuhl, beziehungsweise wir waren nie gleichzeitig auf der Schule, aber dann über den gemeinsamen Freundeskreis.
Ja.
Haben wir uns kennengelernt und dadurch, dass wir einfach beide kreative Menschen sind, ist dann der Kontakt bestehen geblieben über die Jahre.
Ja. Fantastisch, finde ich auch sehr gut und das ist auch gleich schon meine erste Frage, auch wenn ich jetzt irgendwie gesagt habe, wir machen es ohne Struktur, aber ich habe immer so, meine Anfangsfrage soll ja dann immer so sein, wie bist du so kreativ eigentlich, weil es ist ja der Kreativ-Podcast.
Genau, also ich bin auf ziemlich viele Weisen kreativ, also zum einen dann halt, fasziniert mich im Moment diese ganze DIY-Szene mit Nähen, Stricken, Häkeln. Also so ein bisschen Mädchenkram, kann man sagen. Dann auf der anderen Seite mag ich aber auch sehr gerne so, was so in Richtung Mediengestaltung geht. Also halt auch mal irgendwie hier mal für Freunde ein Logo entworfen oder irgendwelche Karten oder Kram. Also ich kann auch wirklich echt mal ein Wochenende lang vor Photoshop sitzen und da irgendwie rumbasteln und im Moment geht das dann halt auch wirklich so ein bisschen in die Informatik-Ecke. Also ich interessiere mich auch ein bisschen so für Webdesign, stehe da noch sehr am Anfang, aber genau.
Ja, du bist auch sehr Font-Schriftarten-affin, oder?
Genau, das sehr, genau. Also ich habe ja auch studiert und dann geht es ja auch immer darum, irgendwie mal Hausarbeiten zu schreiben oder Abschlussarbeit zu schreiben und so. Und da war auch immer irgendwie der Anspruch, okay, das muss irgendwie alles auch schon sehr ästhetisch aussehen, damit das halt auch gern gelesen wird.
Oh ja.
Und da habe ich mich dann halt auch sehr mit Typografie auseinandergesetzt und so.
Siehst du sagst schon Typografie, ich bin mir schon so Bauer, so irgendwie, oh, so Fonts und Schriftarten.
Ja, genau.
Ja, Typografie, sagen
genau.
wir.
Ich hab,
Nukula.
Genau. Genau, mich damit auseinandergesetzt und finde das einfach ein mega spannendes Feld, irgendwie, wie man auch so Schriften setzt, dass das auch gut leserlich ist und so weiter. Und habe dann auch immer die Rückmeldung bekommen, irgendwie, dass das optisch halt sehr gut aussieht, dass das Spaß macht, das zu lesen. Und das hat dann halt auch wirklich viel damit zu tun. Und ich denke, jeder, der mal auch irgendwie, keine Ahnung, auch mal echt so eine Hausarbeit irgendwie zusammensetzen musste, der weiß, dass das halt auch echt ganz schön was ausmacht, wie das aussieht. So.
Ja, oder überhaupt mal eine gelesen hat, wenn man halt mal auch irgendwie so allein mal nur von jemandem das Ding mal so in die Hand gedrückt kriegt und sagt, lies doch mal bitte drüber, ich muss das bald abgeben und so. Und wenn dann allein schon die Schriftart scheiße ist, und dann so, erstmal Times New Roman ist vielleicht nicht so das Geilste oder Comic Sans.
Comic Sans ist sowieso
Comic
der Feind.
Comic Sans ist schlimm. Comic Sans ist sehr schlimm.
Wobei ich habe auch schon mich mit Comic Sans irgendwie beschäftigt. Das ist eigentlich eine sehr gute Schrift, weil die sehr gut leserlich ist.
Ja, das
aber
stimmt
dadurch, dass die irgendwie eigentlich so ein bisschen kindlich ist, aber trotzdem sehr, sehr regelmäßig, schickt die so eine komische Message.
Sie wirkt so billig. Warum ist Comic Sans eigentlich so dieser Font geworden? So dieses, so, sie ist so richtig trashig. Sie ist irgendwie wie so ein White Trash Girl der Schriftarten.
Ich denke, das hängt auch viel mit der Verwendung zusammen. Also die, Comic Sans wird ja sehr viel, wurde halt auch immer sehr viel von Leuten verwendet, die halt, keine Ahnung, irgendwie eine Einladung für irgendwas gemacht haben und dann ist einfach alles nur einmal in Comic Sans, einmal unterstrichen, einmal fett oder so. Und das ist das, woher man diese Schrift kennt. Also diese Schrift kennst du halt nicht von irgendwelchen professionellen Magazinen oder irgendwelchen professionellen Werbetafeln oder aus Büchern oder so, sondern das ist das, woher du diese Schrift kennst und wo du die auch immer wieder entdeckst. So.
Das stimmt, das hat irgendwie John Mayer, ich bin ja ein großer John Mayer-Fan, muss ich mal sagen, und er hat auf seinem Instagram, hat er mal was gepostet und ich so, was steht da? Da steht Skoliosis, das ist so irgendwie eine Krankheit halt. Und hat aber in der geilsten Font, die halt so aussah wie irgendwas von so einem Taschenhersteller, hat er so, everything looks cool in this font. Und da hat er halt so drei Bilder gepostet, so Skoliosis, Ebola, keine Ahnung. Und es sah halt geil in dieser Schrift.
Genau.
Oder nee, Quatsch, McDonald's war es noch. Einfach so, als wärst du so das High-Class-Restaurant. Und das war halt einfach nur die Schriftart.
Genau,
ne?
Genau.
Das war Wahnsinn. Wenn jetzt Louis Vuitton oder sowas Comic Sans auf einmal benutzen würde und dann so, oh, alles ist hier edel.
Ja. Ja?
Der Zettel an der Kaffeemaschine hat die geilste Schriftart. So. Ja. Wahnsinn.
Ja, also da sieht man das einfach schon, was man da überhaupt drüber transportieren kann und so weiter. Also das ist, Schrift ist ja überall. Also das ist da auf deinem, auf dem MacBook oder
auf der Jahrflasche.
genau, und das finde ich halt auch sehr faszinierend, wie dann einfach Design und damit halt auch Schriftdesign einfach auch voll viel transportieren
aber
kann.
Das stimmt schon, das ist eigentlich, weil jetzt haben wir gerade die geilsten Sachen, weil einmal Apple und die Jahrflasche ist ja jetzt mal vom Qualitätsanspruch total am anderen Ende des Spektrums jeweils, aber die Jahrflasche, es drückt auch schon aus, weißt du, die Schriftart ist so, wir haben kein Geld für teure Schriftarten, so irgendwie,
genau,
ist einfach
nur,
weißt du, das ist das Wasserprodukt. Eins, so. Es steht einfach nur drauf, was es ist. Und zwei Buchstaben reicht. Ja. Mit Ausrufezeichen noch. Das konnten wir uns auch leisten. So.
Ja.
Ist alles ganz simpel.
Genau. Krasser Wiedererkennungswert. Wahrscheinlich auch nicht viele Druckfarben, die da in das Etikett reinfließen. Irgendwie. Nee.
Kommt ja alles aus der gleichen Tube, sage ich immer, von Ja. Und das ist so, das ist ja auch ein Teil, da haben wir einen guten Übergang. Auch wenn da irgendwie zwar noch 3 Stunden über das erste erzählen können, aber wo wir gerade dabei sind, so mit Ja-Produkten, ne? Und Ja-Produkte und kreative Leute. Also ich glaube, wenn du mit kreativen Leuten redest, vor allem die versuchen das so als Beruf irgendwie umzusetzen, die werden dir wahrscheinlich von Ja-Produkten oder von gut und günstig Produkten erzählen können, weil das ja meistens erstmal so ist, dass wenn du was Kreatives machst, es erstmal schwer ist, da Arbeit zu finden, mit der du ordentlich Geld verdienen kannst, beziehungsweise halt, du bist dann eigentlich eher so jemand, der halt zum Beispiel in einer Band ist oder sowas. Das sind so die ersten Sachen, die einem immer so auffallen, der so Musik so ganz passioniert macht und der hat dann so 2-3 Gigs oder sowas und der verdient dann so ein bisschen was und der lebt sehr wahrscheinlich von, wie ich das auch schon gemacht habe.
Ja.
Also ich habe so Zeiten ja auch mal. Ich meine, jetzt lebe ich ja aus Überzeugung, weil das Wasser ist am billigsten von also. Und weil ich Wasser trinken will mittlerweile, bin ich ja auch umgestellt.
Ja.
Muss ich ja mal dazu sagen. Ich war ja voll der Cola-Junkie. Koffein, Zucker und sowas. Ne? Hilft ja normalerweise auch so im Kopf, aber das hat mein Körper dann irgendwann nicht mehr so gewollt. Und deswegen habe ich jetzt komplett auf Wasser umgestellt. Ich habe schon ewig keine Cola mehr getrunken, was ich irgendwie, für mich persönlich, das ist ein absolutes Highlight, dass ich das so jeden Tag durchziehen kann. Aber um nochmal auf die Geldsache quasi zurückzukommen. Es ist ja schwierig, gerade in Deutschland irgendwie, wenn du was Kreatives machst, irgendwo Fuß zu fassen, dass es halt echt reicht am Ende vom Monat.
Das ist echt so. Ich meine, es ist in Deutschland irgendwie stellenmäßig schwierig, finde ich. Also in vielen Berufen verdienst du halt einfach echt, auch gerade wenn du jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet guckst, wo die Lebenshaltungskosten auch einfach irre hoch sind, da musst du halt echt gucken, dass du irgendwie über die Runden kommst und halt gescheit Geld verdienst. Also klar, ich meine, wenn du halt jetzt noch alleinstehend ohne Familie bist, dann funktioniert das schon so mit einem Gehalt, aber ich war jetzt auch länger auf Jobsuche, da habe ich mir halt auch gedacht, so, ey, meine Herren, ey, also für mich alleine reicht das so gerade so, aber wenn ich da jetzt irgendwie jetzt noch keine Ahnung, wen mitfinanzieren müsste.
Den Gedanken hatte ich neulich auch. Ich habe mir echt so gedacht, weißt du, weil ich komme ja jetzt auch mal so langsam in so ein Alter, wo man mal so über Familie so nachdenkt.
Ja.
Und dann so, okay, was ich jetzt im Moment so habe, das geht alles, ja. Aber, und das reicht immer so alles für mich.
Ja.
Gerade, ne, hast du irgendwie halt noch so Sachen wie monatliche Rechnungen und Sachen, die von denen, mit denen du nicht mitgerechnet hast und dann geht mal was kaputt oder sowas. Ne? Und das ist ja dauernd irgendwas. Ne? Also es ist meistens, kommt man irgendwie so auf Null raus und dann hast du auf einmal so den Gedanken, wie machen das andere Leute, die irgendwie 2 Kinder in der Schule haben und haben ein Auto und die fahren jedes Jahr irgendwo hin und ich so, wie?
Ja, aber echt. Ey.
Wie macht ihr das?
Ja.
Also ich kann das nicht verstehen. Also es sei denn, die werden halt echt alle super gut bezahlt und bezahlen irgendwie nichts für ihre Häuser, in denen sie wohnen. Heißt, ich wohne ja auch in einer Wohnung.
Ich glaube, viele haben gerade für Häuser, laufen dann halt einfach noch Kredite so.
Ja, gut,
also
klar. Also,
das ist dann halt, das, ja. Aber ja, genau, also das denke ich mir halt auch. Das ist, finde ich schade, dass sich in Deutschland der Arbeitsmarkt so entwickelt, weil das halt eben gerade kreativen Leuten so ein bisschen das Wasser abgräbt. Und ich finde halt, dass so Kreativität in der Kultur, dass das halt was sehr Bereicherndes ist. Und
da war neulich was, weil wir sind ja eigentlich Pelser und so,
richtig,
ne? Und da habe ich jetzt gehört von Kaiserslautern, die Kammgarn, ne?
Richtig, ja.
Weißt du, ob du das auch irgendwie mitgekriegt hast? Die Kammgarn hätte irgendwie Probleme, sich zu halten.
Ach was.
Und würde jetzt überlegen, diese Figuren, die irgendwie vorne stehen, zu verkaufen.
Ist nicht wahr.
Doch. Leider ja.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
War irgendwann die Woche habe ich das gelesen und da habe ich auch so und das war, weil das Ding hatte das gepostet auf Facebook. Ja?
Ah ja.
Und da habe ich, weil ich habe die gepostet, weil die haben ja was über Klamm berichtet immer. Ach so. Und da hab ich, seitdem habe ich die geliked damals und krieg dann immer so News, was die Szene so angeht. Okay. Ne? Und allein mal so Sachen, dass halt die Kammgarn war für mich auch eigentlich immer so, okay, da ist in Kaiserslautern, wo die Konzerte sind, so.
Genau,
und irgendwie, ne, überhaupt
wo
Kultur.
Wo auch immer ein bisschen was läuft, ja, wo dann auch mal irgendwie Bands kommen, die halt sonst keinen Ort hätten, auch in Kaiserslautern zu spielen. Und ja, also ich war da auch schon auf Konzerten und habe mich dann immer gefreut, dass die es dann nach Kaiserslautern schaffen und so.
Ja.
Und ja, also Kaiserslautern braucht die Kammgarn auf jeden Fall. Also, Kaiserslautern hat ja eh so ein bisschen mit diesem Image der Arbeiter, kulturlosen Arbeiterstadt zu kämpfen, sag ich mal. Und da war eigentlich die Kammgarn und dann die Gartenschau, das war eigentlich was die Stadt total aufwertet.
Ja, finde ich auch, weil das ist sowieso, es ist echt extrem schwer, die Leute zu irgendwas zu bewegen. Mhm. Ja, das muss man echt irgendwie dazu sagen. Und dann ich weiß nicht, wie es halt irgendwie abläuft, wenn du halt so einen Laden hast. Ja, weil im Prinzip musst du ja die Künstler zu dir holen irgendwie. Mit irgendwelchen Vorteilen, von wegen, es kommen auf jeden Fall Leute. Oder wir haben eine super Anlage und sowas. Und da kann ich nur noch an das zurückdenken, wo ich damals in der Kammgarn war, bei Mundstuhl. Ja?
In Freiburg mal gesehen.
Mundstuhl live in der Kammgarn und die waren seitdem nie wieder in der Kammgarn. Weil da war dann einmal in der Mitte was, das haben die super überspielt. Aber ich habe mir immer gedacht, das war's bestimmt. Weil da ist irgendwann das Mikro ausgefallen von dem einen, vom Lars, meine ich was. Und es war halt irgendwie dann halt so ein Problem und da musste dann irgendwie so einer gerannt kommen und sowas. Und ey, das passiert ja wahrscheinlich in Berlin im Tempodrom oder wie die ganzen Dinge heißen, wird das wahrscheinlich auch mal passieren. Technik ist ja halt, ein Problem, ne? Kann ja sein, aber es war irgendwie sowas und dann, als er das andere dran gemacht hat, dann hat das halt irgendwie gequietscht und sowas, weil der Audiotechniker nicht aufgepasst hat.
Oh nein.
Also es war so und ich so, oh fies. Und die haben das halt gut, weil Mundstuhl ist ja super im Improvisieren.
Auf jeden Fall.
Das ist
auch ganz sympathisch, wie die das machen immer, finde ich. Also,
Die haben das dann halt genommen, haben super geile Comedy-Nummer draus gemacht, dass das Mikro nicht geht. Ja, also das haben die super überspielt. Aber ich denke mal so für, weil die waren halt eigentlich mitten in so einem Ding halt, weißt du, weil die haben ja, die improvisieren zwar viel, aber haben halt eigentlich so ein vorgegebenes Skript schon so ein bisschen für ihre Witze, wo sie hinkommen. Die haben so ihre festen Punkte, die sie abfahren bei ihren Witzen.
Genau.
Ja. Und dann, ich war mir ziemlich sicher, das war's. Sehr wahrscheinlich. Weil seitdem waren die, glaube ich, nie wieder in Kaiserslautern einfach.
Ja.
Und ich kann mir dann halt vorstellen, ich weiß es nicht, das ist jetzt nur mal reine Spekulation von mir, wenn halt zum Beispiel die Kammgarn jemand wäre, dass ich ganz vorsichtig die Worte wählen, die mit Tonproblemen zu kämpfen hätten. Oder dass vielleicht die Technik dann nicht so gut ist wie halt im Ort nebendran oder sowas. Das könnte ja eigentlich ein Fakt sein, der sich vielleicht sogar irgendwie schnell rumspricht, dass vielleicht so irgendwie bei Managern, die halt Events buchen, ich meine, so Leute treffen sich ja auch, die reden ja auch miteinander. Ja, allein
schon.
Mal so Xing, oh Alter, ich habe meine Band war gestern Abend da in dem Laden, ich sag jetzt mal nicht so oft Kammgarn, irgendwie da Sachen verbrennen, sondern meine Band war gestern Abend in Köln, ich sag jetzt einfach mal Köln und hat die Technik komplett versagt oder in Berlin, ne? Keine Ahnung. In dem und dem Laden.
Genau, das kann ja halt mal passieren, aber du musst halt auch coole Leute vorhalten, die das dann halt ruckzuck wieder zum Laufen kriegen.
Oh ja.
Und
das ist vielleicht schwierig,
das halt entsprechend, so.
Find mal so Leute dann, weil allein mal so aus mehr, die Leute, die so aus der ländlichen Region kommen, du hast zwar immer so Leute, die haben dann auch, die haben Mikros und die verstehen was von einem Mischpult und sowas, aber ich habe nie Leute getroffen, die sowas da unten hauptberuflich gemacht haben. Das waren alles Leute, die haben das nebenher gemacht und die haben dann so und so ihre Arbeit gehabt und dann waren die am Wochenende, waren die auf dem so und so Fest und haben halt die Musik gemacht und haben die Anlage gemacht, dass der Bürgermeister seine Rede machen kann, oder?
Ja.
Das war noch nie, also zumindest habe ich es auch nie so gemerkt, dass es eine ganze Firma wäre, die irgendwie so Sachen gemacht hat. Das war immer so mit, der macht das so mit, oder der hat so die Lichtanlage für die Band. Oder
genau,
so.
Der
macht
hat
so
eine Lichtanlage,
nebenher, ne?
Vermietet die,
genau.
Für der Dienst, wenn du im Studium warst oder so.
Komisch.
Hm.
Weil,
ja, das stimmt, aber nicht so, der hat irgendwie hat das irgendwie 2 Jahre gelernt und hat dann jetzt irgendwie da seine Macht hauptberuflich.
Beziehungsweise das war vielleicht dann eine Firma, aber halt so nebenberuflich. Ja, also das haben die halt so laufen. Wir haben genau. So, wir arbeiten eigentlich beim, was weiß ich, in der Grundig war das auch damals relativ groß auch da. Und, ja. Aber nebenher kaufe ich mir halt so Equipment und vermiete das dann. Was ja auch viele genau. machen, die an sich nicht viele Aufträge mit dem Zeug machen können, die holen sich Equipment und vermieten das dann.
Genau.
Was ja auch keine doofe Idee ist eigentlich, weil sonst liegt das Zeug im Regal und setzt Staub an und so, hast es halt wenigstens in Gebrauch. Ne? Aber es war immer so nebenher und das kommt ja auch wieder dazu, weil in manchen Regionen halt der Bedarf einfach nicht da ist für kreative Arbeit, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder zumindest halt auch gerade so im in den ländlichen Gegenden mehr so diese Kultur besteht, das muss alles umsonst sein. Oder Kunst ist ja frei zugänglich. Oder
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Du hast halt immer auch irgendwie jemand, der macht dir das umsonst mit im Verein oder so.
Genau, ja.
Und man kennt es vielleicht dann auch gar nicht anders. Also, denke ich mal.
Ist das halt irgendwie so, irgendwer macht schon mit so auf die Art eigentlich. Mhm. Ne? Also ich sag mal, und eigentlich ist das ja auch cool, habe ich ja auch kein Problem mit. Weißt du, es ist so, je nachdem, ob halt nicht gerade was anderes ansteht, was mit, dass du irgendwie Geld verdienen könntest. So.
Ja.
Und was es für ein Projekt ist und sowas. Ja, das ist halt alles immer so eine Sache von, was ist es? Und ich denke mal, bei den meisten Leuten ist es einfach so, ja gut, ich wäre sowieso auf dem Event oder ich wäre sowieso... bei der Sache dabei, als irgendwas kann ich auch genauso gut die Musik irgendwie machen.
So. Ja, ja.
Aber so hauptberuflich ist, glaube ich, einfach schwierig, weil Bedarf so gut wie null ist oder vielleicht, keine Ahnung, 10% von dem, was du eigentlich haben müsstest, um das irgendwie Vollzeit zu machen. Das ist halt extrem schade, weil ich glaube, da sind Leute so unglaublich talentiert drin und voll kreativ und können Musik schreiben und Lieder schreiben und auftreten, das glaubst du gar nicht. Aber es ist so, ja, nee, ich muss aber 40 Stunden die Woche oder 42 Stunden die Woche stehe ich am Laufband, weil sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen.
Ja,
so. Ist traurig eigentlich. Eigentlich ist das traurig, aber viele schreiben sich das ja auch auf die Fahne so. Oder da aus diesem Leiden kommen ja auch immer so geniale Sachen dann raus. Ne? Zum Beispiel Casper, ich weiß nicht mehr, welches Lied das genau ist, aber kennst du doch. Ne?
Sag mir was.
Casper, ja.
Ja, doch.
Casper, wie er jetzt auch genannt werden will. Und er hat auch irgendwie so ein Lied von irgendwie so Anfangszeit, wo er mit seiner Freundin die erste gemeinsame Wohnung und hatten nichts, hatten irgendwie nur so einen alten Tisch und irgendwie so und singt da halt so drüber. Und diese harten Zeiten und das wiederum verbindet dich halt mit deinen Zuhörern, weil die das kennen. Weißt
das
du, die
stimmt,
haben,
ja.
Ich habe auch nicht viel Geld. Ich habe auch mal so in der Wohnung und wir haben zusammen abends getanzt und haben Wein aus dem Aldi getrunken und sowas.
Ja,
das ist ja auch cool und das hat auch sehr viel Romantik irgendwo, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Bohem.
Was?
Bohem.
Oh, siehst du mal, da bin ich schon wieder total.
Das gab es eine StudiVZ-Gruppe. Ist das jetzt Bohem oder ist das schon die Unterschicht?
Ach, weißt du? Ja, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ja, genau. Ja. So, ist das jetzt sowas?
Bin ich irgendwie ein armer, aber freigeistiger Künstler oder gehöre ich zur Unterschicht? Also ist halt immer so die Frage. Und
ich glaube auch, dass aus so einem Leiden, in Anführungsstrichen, viel großartige Kunst rausgekommen ist, weil halt viele dann einfach so, die haben nicht diese Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel ein George Lucas, der sagt mittlerweile, was er haben will und dann springen 30 Leute und machen dem 50 Varianten von seiner Idee und dann sagt er nur noch das noch weiterentwickeln und dann ist es genau die Vision, aber andere Leute, die sitzen da und haben noch nicht mal einen Laptop und sitzen dann so und nehmen irgendwas auf mit einem alten Kassettenrekorder von ihrem Opa und sowas und dann so, das ist das Lied. So,
genau, ne? Aber was du dann auch lernst, ist halt auch ganz geil. Also ich meine, wenn man dann halt irgendwie überlegt, irgendwie, also das erste Programm, mit dem ich Bilder bearbeitet habe, das war vorinstalliert auf dem PC von meinem Vater. Ja. Das war der Julit Photo Express.
Geil, das kenne ich auch noch.
Und ich kam mit dem auch super zu, also ich habe mit dem ganz coole Sachen gebastelt, so, wo Leute heute auf jeden Fall mindestens Gimp, wenn nicht Photoshop, auf jeden Fall denken, dass sie das brauchen, aber du kommst mit so einem Programm auch unglaublich weit. Nichtsdestotrotz ist das halt die unglaublichste Offenbarung, die man hat, wenn man dann das erste Mal mit so einem Photoshop arbeitet auf einem PC, der den auch rechnen kann.
Das ist Wahnsinn,
Und ich habe jetzt auch irgendwie jahrelang immer mit Freeware-Programmen gearbeitet, beziehungsweise dann halt mir so eine ganz alte Photoshop-Version gekauft oder so. Mhm. Und jetzt Genau. Und jetzt habe ich auch mal wirklich das echte Office und das echte, die Creative Cloud und
ja,
so.
Ja, genau. Das ist,
das
ja
ist
super.
Natürlich schon, das ist ja natürlich ein Traum. Das ist halt alles, alles läuft so wie am Schnürchen und so. Das ist schön. Und aber auch irgendwie zu wissen, okay, du kannst eigentlich alles umsetzen, auch mit ja Open Source und Freeware. Das ist halt super. Und da hast ja du halt auch eigentlich wieder, um wieder aufs Thema Kreativität zurückzukommen, so viele Leute, die das nebenberuflich tatsächlich umsetzen oh ja und sicherstellen, dass andere Leute, die das Geld nicht haben, kreativ tätig sein zu können, also
oh ja,
denen müsste man kollektiv mal irgendwie Geld spenden oder, also wird ja auch ja gespendet, so kannst du ja machen.
Ja.
Aber das ist halt echt, echt eine ziemlich coole Entwicklung, die oh ja, jetzt gerade ja, durch allein, Internet und so weiter zustande genau gekommen ist.
Also allein mal sowas, dass du halt, weil Videosoftware war ja bei mir genau das gleiche irgendwie, weil ich habe ja auch früher dann mit dem Windows Movie Maker meine Videos gemacht,
genau,
ne? Und dachte so, das ist okay, ne? Ich ja brauche doch nichts. Ich weiß noch ganz genau, dass ich diese Worte gesagt habe. Ich brauche doch keine andere Software, ne? Und dann habe ich das erste Mal Final Cut halt, ne? Das ist ja von Apple damals, als es noch gut war. Gut, Final Cut 10 ist, oh ja, bla bla. Aber auf ja jeden Fall, als ich dann Final Cut das erste Mal benutzt habe, habe dann gesehen, ich so, oh mein Gott. Und ich habe diese, ich weiß noch diese Phase, wo ich so eingeschüchtert von diesem Programm war, weil man da so viel machen konnte. Ich so,
ja,
ich weiß noch gar nicht, und dann musste ich rendern. Weißt du, Windows Movie Maker hat auch einfach, das hast du reingezogen und hat dir dein Zeug abgespielt. Und ich
genau,
so,
ja,
was ist ein Rendern? Was ist ein Vorrendern, damit ich mal überhaupt sehe, was ich geschnitten habe? Also, das ist ganz normal, dass so ein scheiß Computer rendern muss, vor allem mittlerweile mit HD-Material.
Ja.
Ja? Und ich so gedacht, ich will nicht, dann habe ich so meine letzten Videos immer noch so auf dem Movie Maker geschnitten, weil ich mich noch nicht an das andere Programm gewöhnt habe. Und ich so, und irgendwann ist es dann aber passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was mein letztes Movie Maker Video war. So, aber es muss ja eins gegeben haben. Ich
ja,
habe
ja,
ja irgendwann
genau
komplett
das
damit
eigentlich
aufgehört.
Mal cool,
ne?
Das irgendwie.
Das letzte, was war das letzte Movie Maker Video? Aber ich weiß noch, mein erstes Final Cut Video, was ich tatsächlich gemacht habe. Und weil das war ja schon mal dann das absolut geilste, weil du konntest ja dann ein Splitscreen machen mit Final
wow
Cut. Und ich habe dann sowas, so einen Zaubertrick gemacht, ja. Und dann habe ich quasi so gefilmt, dass man meine Hand links im Bild sieht und rechts lag irgendwie ein Stofftier. Und dann habe ich halt so geschnippt und dann habe ich das halt da weggemacht, weil du hast das Splitscreen, ne? Und dann halt nochmal so gefilmt ohne das. Dann hast du halt eine saubere Plate und das sah dann so aus, als hätte ich halt das Ding weggeschnippt. Nicht so, oh mein Gott, ich bin voll der Held. Das ist so
ja
geil. Und als nächstes hatte ich dann einen Lichtschwerteffekt gebastelt. Das ging auch direkt im Final Cut. Ich so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich immer haben wollte. Sowas,
ja, ja.
Ne? Weil ich habe, gab's ja dann so auch im Internet, hast du schon gesehen, oh Gott, die haben ihre eigenen Lichtschwertkämpfe gemacht irgendwie. Wie geht denn das einfach?
Ja.
Ne? Dann habe ich das mal gesucht, ne? How to make your own lightsaber Video und dann so. Ja, und dann war dieses Programm After Effects. Ja, kann ich jetzt blind fahren, dieses Programm, ne?
Ja.
Aber damals
ja
so, oh mein Gott, dann musst du echt, du musst Frame für Frame dieses scheiß Ding animieren und dann so, oh, das ist ja kompliziert und sowas. Ne? Und diese Angst irgendwie so vor Neuheiten. Aber es ist so, wenn du Ideen hast und kannst es eigentlich alles mit dem Billigprogramm umsetzen, wie du
ja
auch schon gesagt hast, dann bist du halt wirklich eigentlich, glaube ich, der Richtige für diesen Job. So, wenn du da sitzt und denkst, okay, ich kann das damit machen und so, und wenn dir dann jemand diese ganze Werkzeugschublade hinlegt mit allem drin
ja
und dann sitzt du da, oh geil, das kann ich für das benutzen, das kann ich für das benutzen, das kann ich für das benutzen. Das ist das
ja
geilste dann Gefühl auf der Welt.
Potenziert sich deine Kreativität vielleicht.
Ich glaube, das
genau
ist auch ein Weg, was Kreative durchmachen müssen.
Diese
erste Leidensphase, oder?
Du lernst halt auch wirklich zu improvisieren, sage ich mal. Mhm. Also du lernst, Sachen übereinander zu legen, ohne irgendwie Ebenen zu benutzen oder ja, genau, und dadurch bist du halt auch so, ja, auch kreativ oder innovativ, was Lösungswege angeht, sag ich mal.
Ja.
Ja, und das ist was, das hilft dir ja überall weiter, sag ich mal, jetzt
ja
mal groß gedacht. Ja.
Nee, das stimmt schon, also ja, weil ich glaube auch allgemein sind kreative Leute die besseren Menschen. Nee, das ist jetzt fies.
Weniger langweilig auf jeden Fall.
Es ist einfach, weil so Leute meistens mehr Risiken eingehen und immer wenn du halt mal so von so Leuten hörst, wo manch anderer sagt, wie hat denn der das geschafft? Wie ist denn der so berühmt geworden und sowas? So Leute wie Tarantino, also das sind jetzt mal wieder ganz offensichtliche Beispiele,
ja, ja,
oder Rodriguez sowas, ne, wieder im Filmbereich. Oder überhaupt irgendwie Leute, die es irgendwie gepackt haben, so ein Steve Jobs und sowas, ne? Und das sind alles Leute, die haben irgendwann und nicht nur einmal haben die einfach ein Riesenrisiko eingegangen, sind
ja
ein Riesenrisiko eingegangen und haben so alles aufs Spiel gesetzt, was sie hatten und haben einfach, sind blind irgendwo rein und es geht, glaube ich, nicht ohne. Du kannst nicht irgendwo ankommen,
nee,
wo für dich Paradies ist, ohne durch die Hölle gegangen zu sein, sage ich immer so. Das ist, ich glaube, das gibt's.
Ja, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, denen es in den Schoß fällt, so. Aber ja, okay, die Mehrheit
da würde ich aber behaupten,
Menschen müsste eigentlich diesen Weg gegangen sein, ja, würde ich auch behaupten. Ja, also gerade bei kreativen Sachen oder gerade wenn es irgendwie um künstlerischen Kram geht, das ist ja auch schnell unglaublich umstritten. Also wenn dann irgendwie klar ist, ja, okay, gut, der hat schon immer das Geld gehabt und so und der hat das jetzt dann irgendwie gebastelt und der erzählt irgendwie was Sozialkritisches und hat aber keine Ahnung davon. Irgendwie, klar, da ist die Angriffsfläche natürlich sehr, sehr groß und dann, dann wird schnell die Authentizität in Frage gestellt, die ja auch immer ein sehr, sehr großer Faktor ist bei dem Ganzen.
So, oh ja, absolut.
Alles muss irgendwie sehr authentisch sein. So.
Und wer hat's gemacht vor allem? Ist auch immer so, ne? Woher kommt der? Warum ist der wichtig? So, ich habe in der Pilotfolge von unserem Podcast habe ich ja von diesem einen Film geredet, den der David Cronenberg gemacht hat. Film. Ich sag schon wieder Film. Ich will das Ding eigentlich gar nicht Film nehmen, weil es ist eine GoPro-Aufnahme, ja.
Okay.
Es ist ein Punkt-Moff von einer GoPro, ja.
Okay,
den
geil.
Er als Film war. Und das hat irgendwie, ich will das jetzt nicht nochmal plattreden. Es war aber einfach nur ein Take, wo er irgendwie so einen Arzt hat, eine Patientin, die bekloppt ist. Und es war so, wenn das ein Filmstudent abgegeben hätte, der aus dem Saarland kommt, so auf die Art, ich habe das gemacht und das ist total künstlerisch, dann hätte nie. In 100 Jahren nicht, hätte ein Museum das ausgestellt und hätte gesagt, oh Gott, guck dir die Kunst an, sondern das wäre einfach nie im Leben. Das war einfach nur David Cronenberg hat eine GoPro-Aufnahme mit zwei Schauspielern gemacht. Da denke ich mir so, du musst doch irgendwann auch noch so busy kommen.
Ja.
Busy anstrengen musst du dich auch noch, wenn du kreativ bist. Ja. Denke ich jetzt zumindest. Aber das ist so die Frage, ist kreativ sein dann nicht, also so deine Kunst, ja, wenn du die so fertigstellst und sagst so, das ist es jetzt. Das Thema hatten wir vorhin schon so leicht angeschnitten, bevor der Podcast losging.
Ja.
Du machst was und dann zeigst du das Leuten und sagst so, guck mal, das hab ich gerade gemacht.
Ja.
Das ist fertig. Ja. Ja. Und dann gucken das Leute an und sagen so, ja, aber guck mal, da ist ja noch hier und das sieht irgendwie was soll das überhaupt sein? Das da in der Ecke, so, weißt du, der Rest ist gut, aber dann so das da in der Ecke und ich dann so, es ist fertig, wieso verstehst du das nicht so? Da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Was meinst du dazu? Wenn du sagst, es ist fertig und dann guckt jemand an und sagt so, nee, das ist noch nicht fertig. So, hat der überhaupt ein Anrecht darauf zu sagen, das ist nicht fertig, weil du hast es gemacht.
Ja.
Du hast es fertig gemacht und weißt jetzt eigentlich, dass es fertig ist, so.
Ja, also das kann ich super gut nachvollziehen, dass man dann immer natürlich erstmal ein bisschen gekränkt ist, vor allem wenn man halt super überzeugt ist von dem, was man da gerade irgendwie gemacht hat und so. Und dann zeigt man das jemandem, der meint, irgendwas stimmt da nicht so. irgendwie Proportionen, ich weiß nicht und so. Und da denkt man sich, was? Irgendwie, ich habe da jetzt so lange drauf geguckt. Für mich ist das alles voll stimmig so.
Ja.
Aber meistens ist es am Ende doch was einen ein bisschen weiterbringt. Also ich meine, das bringt dir nichts, wenn jemand das denkt und das aber nicht ausspricht. Also ich finde, das ist doch sehr hilfreich, dass man um sich rum, gerade wenn man da selber irgendwie so rumbastelt, irgendwie ein Wochenende lang irgendwas macht und hab auch irgendwie mal hatte ja so eine Berufsfindungsphase dieses Jahr, dann habe ich mal so eine kleine Website gebastelt, weil ich dachte, vielleicht bewerbe ich mich mal für eine Ausbildung als Mediengestalter. Dann habe ich das irgendwie jemand gezeigt, meinte, ach, ich weiß nicht, es ist alles so mittig und so, das sieht halt schon selber gebastelt aus. Und ich weiß nicht, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, viele machen das so. Also und das das ist halt genau das Ding, aber wenn das halt irgendein Museum macht oder irgendein Künstler, dann mögt das vielleicht direkt.
Dann ist das cool.
Aber wenn irgendwie Rebecca ihre erste Website bastelt und der Informatikerfreund draufschaut, dann sieht er gleich, okay, das ist halt einfach alles irgendwie HTML-Baukasten und in der Mitte noch ein Bild reingesetzt.
Und du so, oh Mann!
Und Hintergrund.
Ohne Pause.
Genau. Ja. Ohne Essen und Toilette. voll im Flow gewesen, ja. Bin voll froh, weißt du, bist halt auch so voll, denkst dir, oh ja, geil, was Neues ausprobiert, weißt du, ich mache jetzt irgendwie hier mit Internet und so, ja. So selber rausgefunden, wie mache ich das auch wirklich, stelle ich das mal online,
ich
weißt
du. Ich habe Feuer gemacht, so. Ja, genau.
Ich habe das Rad erfunden und zwar neu. Und
das war bestimmt so, der erste Höhlenmensch, der kam bestimmt, hat das Rad gemacht und dann stand so einer, ja, also, aber komm, das ist ja hier an der Ecke, beim Rad.
Ja, genau. Oh Mann. Was machst du denn damit?
Ja. Was, also ich hätte das anders gemacht. Also, ja, dann mach's doch aber auch erstmal.
Ja, genau. Ah,
ja, Feedback ist super.
Ja,
absolut.
Ist super.
Feedback muss. Und
man muss das ja manchmal auch wirklich lernen, dass man damit konstruktiv, also es muss ja konstruktiv sein. Also ja, ich bin ja Sozialarbeiterin auch noch irgendwo, irgendwo in meinem Lebenslauf.
Okay.
Dann lernt man natürlich sehr viel über Feedback geben und dass das konstruktiv sein soll. Also wenn dir das jemand niedermacht, dann ist das natürlich, ist das natürlich furchtbar. Also du weißt nicht. Also, es gibt dann Leute, die sagen natürlich, ja, das ist cool und cool, das könntest du besser machen, so eine respektvolle, konstruktive Weise, die dir auch sagen können, was nicht stimmt daran oder was du besser machen könntest. Und dann ist das cool. Aber wenn dir halt irgendwie jemand nur sagt, das gefällt mir halt nicht so.
Ja.
Und dann stehst du halt da und dann weißt du gerade nicht, was soll ich jetzt anders machen und ist das jetzt nur der das irgendwie scheiße findet. Aber wenn dir jemand das begründen kann und sagen kann, ja, cool, aber mach das so und so, dann weißt du, okay, der Weg ist vielleicht richtig und da kann ich jetzt noch irgendwie hingehen und das irgendwie verbessern und es ist trotzdem noch meins.
Ja, aber das ist der Unterschied, weil es gibt so zwei Arten von Feedback, denke ich immer. Es gibt so Feedback, das ist, du wolltest ein Viereck malen, aber das ist jetzt ein Rechteck geworden, weil du hast die Linien zu lang gemacht. Das heißt, es ist kein Viereck. War das die Absicht, dass du vielleicht sagst, es ist ein Viereck, aber es ist ein Rechteck? So, wenn das deine Absicht war, hast du es gepackt. Aber wenn du jetzt sagst, das sollte ein Viereck sein, dann musst du es anders machen, ja? Das ist okay, da ist Feedback. Ja. Okay, gut, stimmt. Das sollte eigentlich ein Viereck sein und ich habe es falsch gemacht. Gutes Feedback, ja?
Ja.
Aber wenn ich dann sage, das hier ist ein Viereck, was halt diese Frage so aufwerfen soll. Oder ist es einfach was, weißt du, das eine ist faktisch richtig, was er sagt. Genau. Das andere ist nur so, mir gefällt das nicht. Einfach weil ich habe andere christliche Ansichten, keine Ahnung. Ja. Für mich sind Vierecke schlimm oder sowas. Ja. Und dann denke ich mir so, das ist wiederum so, ja bla.
Ja.
Dann sei doch leise, weil eigentlich, ich finde das aber gut so, dass zum Beispiel, keine Ahnung, hinter der einen Szene die und die Musik ist, weil das, finde ich, den Effekt hervorruft, beziehungsweise das ist der Effekt, den ich haben will.
Ja.
Und dann halt sagen, ja, aber mir gefällt das nicht. Und so, dann gefällt's dir halt nicht. So, ja, weißt du, was ist das für Feedback irgendwie? So, okay, dann ist so, alles klar. Ich finde, Feedback geben ist schwierig deshalb. Also ich gucke mir auch immer so Sachen, wenn ich Sachen von anderen angucke, ist immer so, gerade irgendwie, wenn du dir Filme, Kurzfilme und sowas von anderen Leuten anguckst, ist viel, ich gucke immer auf, also ganz unterbewusst mache ich das mittlerweile natürlich so, weil ich denke mir immer so, wenn ich das geschnitten hätte oder wenn ich das gefilmt hätte, ne, das Auge kann ich gar nicht mehr abschalten, ja. Und sehe dann so, stimmt, und denke mir, okay, gut, die Shots waren alle sauber, der Ton ist gut, das Licht sieht super aus, alles fantastisch und dann so, und dann, aber nur, ja, aber die Figur hat was Doofes gemacht oder so, dann ist so, ja, das ist aber kein Feedback, finde ich irgendwie. Ich meine, weil die Geschichte ist die Geschichte, wie er sie schreibt oder wie sie die Geschichte schreibt. Und dann denke ich mir so, hat ja dann eine gewisse Absicht. Weißt du, so Sachen, ich finde, das sind immer so zwei Sachen. Es gibt das technisch korrekte und technisches Feedback und halt Blödsinn. Es ist ja kein Blödsinn, weil den Leuten gefällt es ja meistens aus einem Grund nicht. Aber es ist so, die zwei Arten von Feedback. Und technisches Feedback habe ich gar kein Problem mit, aber irgendwie so. Aber bei anderem Feedback, und das wissen jetzt alle Leute, bei so anderem Feedback denke ich immer zuerst mal so.
So inhaltlich.
So inhaltlich Feedback, ja, aber ich wollte das so.
Ja, genau.
Und das ist Absicht. Und ja, genau. Ja, aber das ruft bei mir Emotionen hervor. Ja, gut.
Ja,
das heißt, dann wird es polarisieren. Ich meine, jede gute Kunst polarisiert auch irgendwo.
Auf jeden Fall.
Hätte ich gesagt, ne?
Also ganz lustiges Beispiel, meine Mutter fotografiert sehr viel, also ist auch schon, finde ich, sehr professionell, was sie macht, halt ganz viel analog und selber in der Dunkelkammer entwickelt und ziemlich cool. Und die macht halt dann auch, ziemlich coole Fotos und das, das sind dann teilweise auch manchmal, fängt sie dann so, ich sag mal, trostlose Sachen oder sehr, ja, architekturlastige Sachen ein, wenn dann halt irgendwelche Betonwände aufeinandertreffen, das sieht dann sehr geometrisch und so aus. Und das ist was, das gefällt meiner Großmutter zum Beispiel dann nicht. Meine Mutter hat dann mal einfach so ein paar Karten irgendwie zusammengestellt, die ihr dann sehr gut gefallen haben. Und ich fand die auch großartig. Und die, die meiner Oma dann am besten gefallen hat, das war dann halt irgendwie so eine Rose.
Ja, genau.
Die so in unserem Empfinden so ein bisschen, ja, es war nicht kitschig so. Aber das war so das, wo wir dachten, ja, okay, das ist so jetzt am meisten Mainstream oder irgendwie so. Und das andere, das hatte irgendwie, ich weiß nicht, also das kannst du so in so einer kleinen Buchhandlung vielleicht verkaufen und so für so intellektuelle Menschen, die finden das dann cool. Wir fanden das auch cool, aber ja, genau, also der Oma haben dann ganz andere Sachen gefallen und die meinte dann auch zur Mama, ja, guck dir doch mal die und die Karten an, und wir dachten so, oh nee, nee, das ist einfach nicht, was du machst, Mama, das ist nicht dein Ding. Und das ist halt vielleicht genau das, was du meinst. Da geht's nicht drum, dass mit der Karte was nicht stimmt oder dass nicht das hervorruft, was meine Mutter wollte, sondern dann ging es einfach darum, dass das einfach ein ganz anderes ästhetisches Empfinden ist.
Ja.
Und das muss man dann halt für sich irgendwie in seinem Kopf ein bisschen sortieren, weil natürlich ist das einfach so, dass es Leute gibt, die finden das nicht schön oder die finden das eben nicht so, wie du es dir denkst.
Ja.
So. Und das ist aber ganz normal und das muss man, denke ich, einfach so ein bisschen reflektieren. Genau, das heißt nicht, dass die Fotos schlecht sind, sondern das ist einfach für die Person gerade nichts.
Genau. Und da ist noch so ein komisches Mittelding, weil das erlebe ich gerade, ich spiele nämlich gerade Final Fantasy 13 und das ist sehr verhasst in der Reihe, weil die Reihe ist eigentlich sehr beliebt, aber die Story von 13 ist sehr komisch geschrieben, sagen wir es mal so. Und am Anfang von dieser Story werden sehr viele Begriffe eingeführt für so eine neue Welt halt und die werden aber einfach benutzt. Das heißt, stell dir einfach mal einen Fantasy-Film vor, der wirklich einfach anfängt, Begriffe zu benutzen, die es auch bei uns nicht gibt. Ja?
Okay.
Also wirklich, du kannst aus dem Begriff nicht ableiten, was das sein soll, über was die gerade reden. Und das fangen die einfach an zu erzählen. Und das wird erstmal spät erklärt und sowas. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht ist die Story von dem Spiel an sich nicht scheiße, wenn man mal alles weiß und alles erklärt bekommen hat. Aber du wirst in diese Story geworfen, du weißt nichts über die Figuren und die reden einfach nur Zeug mit Begrifflichkeiten, die du nicht erkennst und erst später erklärt bekommst. Und dann ist so, wer sind diese Leute und über was reden die ganze Zeit? Und da denke ich mir so, da könnte man
halt viele Leute einfach.
Da könnte man als Feedback geben, weil wenn die Geschichte komplett ist, ist es so, ja okay, jetzt weiß ich, was das da am Anfang gesollt hat, aber und das kann ja auch Absicht sein, dass die Leute am Anfang verwirrst, aber es war halt so verwirrend, dass man am Anfang einfach, man hat überhaupt keine Beziehung zu den Leuten aufbauen können, weil alles so, über was redet ihr, wo gehen wir hin, ist das wichtig, dass wir da hingehen, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, weil ihr habt gerade am Anfang einen Roboter mit Motorsägen an seinen Armen einfach so platt gemacht, was könnte noch gefährlicher sein als dieser Roboter, so, ist es das, ich weiß es nicht, ihr erklärt mir das nicht, und das war so, weil Geschichte ist eigentlich sowas, wo man nicht groß anfassen kann, denke ich mir immer so, weil jemand erzählt die Geschichte so, wie er die Geschichte haben will. Ne?
Ja,
und wenn das dann halt über komische Götterfiguren ist, die Menschen auswählen und ihnen eine Bestimmung geben, ohne denen zu sagen, was die Bestimmung ist, dann ist das ja an sich eine gute Story-Idee und sowas. Ja? Und kannst ja erzählen eine Story, was du willst. Aber wenn du die Story so erzählst, dass keine Beziehung zu den Figuren aufgebaut werden kann, würde ich auch sagen, das ist Feedback.
Ja.
Deine Story ist scheiße.
Ich meine, das kannst du halt vielleicht für so ein Indie-Game machen, aber das ist halt auch so irgendwie eine Reihe und auch ein Markenname dann dahingehend auch schon, da musst du halt auch so ein bisschen was liefern, was einigermaßen massentauglich ist, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, also es ist nicht so, dass du dann überhaupt nicht mehr frei bist, so, aber ich finde, du hast halt dann, wenn du in dieser Reihe bleibst, ein bestimmtes Publikum. Und da darfst du experimentieren, aber wenn du halt die Leute dann auf so eine Art, so ein, ist halt ein bisschen schade so. Das ist halt einfach die Frage, ob du dann da noch.
Es wirkt, als waren so Elemente drin, so, weißt du, es ist eine Fantasy-Story und alles ist so übermäßig fantastisch und sowas. Und das ist ja auch alles gut und schön, aber wenn du halt das Ganze nicht verankerst mit irgendwas Reellem, dann verlierst du irgendwie die Leute. Und das fände ich wiederum Feedback, wo du halt geben kannst, weil dann sagst, wenn du das so und so machst, dann verlierst du ganz viel Publikum, weil die Leute dann nicht verstehen. Ja, das heißt, du hast deine Erzählweise falsch angefangen. So.
Ja.
Und das ist wiederum was, wo ich sagen kann,
ja.
Aber mein Gott.
Ja, gut. Oder hey, ich finde auch, wenn dann logische Fehler irgendwann auftauchen in Geschichten, das finde ich dann auch schwierig. So. Oder auch wenn du irgendwie Serien guckst und merkst dann irgendwie gegen Ende hin, okay, das ist eigentlich nicht der Charakter, den ich kennengelernt habe. Der würde eigentlich nicht so handeln. Das ist irgendwie merkwürdig fortgeführt und das widerspricht eigentlich dem Style der Serie, wie ich es mag.
Lisa Simpson.
Ja.
Lisa Simpson hatte irgendwann in der 11. Staffel, um jetzt mal ein bisschen Simpsons-Nerd raushängen zu lassen. Und Lisa ist ja eigentlich, wie würdest du, oder mach mal so, wie würdest du Lisa Simpson eigentlich beschreiben?
Ja, Lisa ist liebenswerter Streber. Blitzgescheites Mädchen auf jeden Fall. Dass man auch, also da hat man auch immer Sympathien eigentlich für Lisa.
Ja.
Und wünscht ihr Gutes und die hat eigentlich immer ziemlich lustige, spannende Storylines, würde ich mal sagen.
Und dann war in der 11. Staffel, das war so ein bisschen, wo Simpsons schon so ein bisschen runterging, zumindest meiner Meinung nach. Ja. Und da war eine Folge, die heißt irgendwie Kill das Krokodil und dann oder so heißt sie irgendwie. Mhm. Ja. Und das ist eine Folge, wo die nach Florida fahren und aus Versehen überfährt Homer mit einem Boot so den Alligator, der da irgendwie das Maskottchen der Stadt ist oder sowas. Ja. Und dann sind die auf der Flucht. Mhm. Und zwar vorm Gesetz auf der Flucht. Ja, und das ist eine 20-Minuten-Folge nur. Ja, das heißt, erstmal entscheiden die, dass sie nach Florida fahren. Dann passiert das, dann killt der den, blablabla. Also der ganze erste Akt ist, glaube ich, schon mal die Hälfte der Folge.
Ach so, das sonst auch immer erst nur 5 Minuten ausmacht bei den Simpsons. Ja.
Erste, vor allem viele Sitcoms haben ja sowieso nur 2 Akte. Das ist was ganz anderes. Ja. Finde ich zumindest, ja. Obwohl sie 3 haben sollten, so. Der zweite Akt ist dann irgendwie auf jeden Fall, die sind dann auf der Flucht vorm Gesetz und dann kommen die an eine Stelle, wo die in so einem Trailer einfach dann wohnen. Einfach in so einer Hillbilly-Tante in so einem Wohnzimmer. Wohnzimmer, in so einem Wohnwagen halt.
Ja.
Und dann gibt's die Szene, wo die halt alle so vor dem Ding sitzen und jeder ist okay damit, dass die jetzt hier wohnen und ihr Leben aufgeben. Und dass Lisa nicht mehr in die Schule geht. Und Lisa sagt so, ja, finde ich gut. Und ich so, nee. Kannst du nicht so Witze machen, wenn du 10 Staffeln lang die Figur einführst, dass in einer Folge sogar Lisa mal Entzugserscheinungen hatte, weil sie nicht in die Schule gehen konnte, weil die Lehrer gestreikt haben. Und dann machst du so, macht mir jetzt nichts mehr aus.
Ja.
Oh, das hat mich so sauer gemacht.
Ja, ich habe mir immer überlegt, so, wenn ich mal eine Serie produzieren würde und so und hätte da verschiedene Charaktere, dann würde ich das folgendermaßen machen. Jeder Schreiber kriegt einen Charakter, den er schreibt und dann schreiben die zusammen Folgen, sodass die sagen kann, okay, ich kenne meinen Charakter so, super gut, ich kenne dem seine Hintergrundgeschichte und ich sag dir jetzt, wie die antworten würde auf das, was du hier gemacht hast. Den Plot kann man ja gemeinsam irgendwie festlegen, aber dann so diese die Dialoge und so, das denke ich immer. Und dann würden, also manchmal, es gibt ja Serien, da merkst du irgendwie, wenn unterschiedliche Leute die Folgen geschrieben haben oder
absolut,
so. Oder was ich super, super furchtbar finde, wenn du irgendwie irgend so eine Nebeninformation über einen Charakter abgespeichert hast.
Mhm.
Und plötzlich kommt irgendwie eine Folge und du denkst dir so, okay, haben die das im Blick, dass der das mal gemacht hat, als er irgendwie 18 war?
Ja.
haben die das im Blick? Und da gibt's manche Serien, wo du denkst, okay, das haben die irgendwie vergessen. Und manchmal, fast noch schlimmer ist, wenn die das irgendwann merken und es dann irgendwie so eine lustige Bastelfolge gibt, wo das wieder so ganz so, wir müssen das irgendwie einbauen, dass das doch noch wieder reinpasst und so, und dass die Storyline wieder stimmt und so. Wo du dann halt merkst, dass Leute da dran schreiben. Und am coolsten finde ich halt Serien, wo du gar nicht merkst, da sitzt irgendwie ein Schreiberteam hinten dran. Das sind halt die besten Schreiber, wo du so das Gefühl hast, die Story wächst so organisch aus sich selbst heraus immer weiter. Aber wenn du das halt merkst, dass da bestimmte Sachen jetzt passieren mussten und deswegen wird so geschrieben, das ist halt schade.
Ja, das passiert meistens, wenn Staffeln halt so kommen, die eigentlich nicht mehr passieren sollten. So, wenn so nach so 6 Staffeln ist meistens so, 6 Staffeln ist, glaube ich, so für eine Serie eigentlich eine gute Länge. 6 Staffeln kannst du eigentlich füllen, ohne dass was Schlimmes passiert. Also kommt auf das Grundmaterial an, muss man auch dazu sagen.
Ja,
aber
genau.
Eine gute Idee für eine Serie kannst du eigentlich so 6 Staffeln draus machen, ungefähr. Ja. Oder so 100 Episoden ist ja auch immer so. Meistens haben die ja so...
Die feiern immer groß die 100. Ja,
so 100 Episoden ist immer so, okay, eine gute Serie kriegt echt 100 Episoden hin, die nicht langweilig sind und wo so keine Sachen stattfinden, die sich irgendwie gegenseitig aufheben. Simpsons sind ja mittlerweile bei 600 Folgen oder so.
Genau, wobei man sagen muss, die wachsen ja auch nicht, die Kinder. Also das ist ja dann auch irgendwie...
Ja, das ist halt so. An sich ist es ja gut. Ich muss sagen, South Park zum Beispiel finde ich eigentlich immer noch gut. Aber ja, es ist auf jeden Fall mittlerweile eine ganz andere Show als früher.
Ja.
So zum großen Teil. Also wenn du dir die ersten Folgen...
Kenny stirbt so, gar nicht mehr.
Nur mal so ab und zu, wenn sie wollen. Ja. So. Aber ja gut, ich habe auch nie so drauf bestanden, dass der Witz jetzt so...
Ja, ich meine, das kannst du auch nicht tun. Halt ja, so, ja,
weil
genau,
war aber am Anfang so die ersten 18 Staffeln. die ersten paar Staffeln war das ganz lustig. Und da war ja mal eine Staffel komplett tot. Auch mal wirklich, wo sie gesagt haben, okay, er ist wirklich gestorben. Da habe eine ernste Folge, in der Kenny stirbt. Wo dann alle halt auch wirklich so, wo sie es merken und dann so eine ganze Folge drum, wie er stirbt und wie alle drauf reagieren, sowas, ne? Die war auch voll traurig. Die war richtig übel und Cartman kriegt auf einmal so Gefühle und dann so, Wahnsinn, die war richtig gut. Fünfte Staffel und in der sechsten Staffel.
Okay, muss ich nochmal angucken. Ich muss mir South Park gucken.
Auf Southpark.de gibt's alles kostenlos, was ich auch extrem geil finde. Wie gut ist das eigentlich, ja? Southpark.de, kannst du dir alles angucken, auf Deutsch und auf Englisch.
Das ist auch richtig, weil South Park auch eine Form von Satire ist, die sollte jedem zugänglich sein.
Das ist wirklich Mann, ne? Also am Anfang, ich habe South Park anfangs nie verstanden, muss ich dazu sagen. Ich war immer so, weil in der Schule haben das viele geguckt und ich so...
Was
und
ich dann nicht verstanden habe, wenn ich das heute nochmal sehen würde alles und denke mir, oh ja, ja, jetzt kenne ich so ein bisschen mehr sowas in Amerika so, oder manche Zusammenhänge oder so, da checkt man das, aber...
Aber ich glaube, dass die meisten, die das damals in der Schule geguckt haben, also wirklich so, keine Ahnung, da war ich so 14, 15 oder sowas, und andere haben South Park geguckt. Ich glaube, die haben das dann halt nur geguckt wegen den Furzwitzen und Kenny stirbt und sowas.
Ja,
weil
genau.
Hast
genau.
du South Park geguckt? Ja, Kenny wird auf dem Dings aufgespießt und so. Aber wenn man das mit Verstand guckt, ist so, nein, da war so viel Sozialkommentar in dieser Folge über Behandlung von Schwulen oder Schwarzen
oder
in Amerika,
die ganzen,
keine Ahnung.
Oder die ganzen Bürgerinitiativen, die es dann gibt. Oder Mütter, die sich dann zusammenschließen, weil in der Schule wieder irgendwas kommt. Lauter so Sachen, wo du da irgendwie, wo dein Horizont einfach, also ist ja auch so in der Schule, das hast du halt dann meistens.
So weit
also
denken die Leute gar nicht, ne?
Genau. Aber das ist dann halt auch irgendwie großartig, wenn du im Nachhinein irgendwie so Sachen kapierst, wenn du denkst, oh, eigentlich die Furzwitze finde ich immer noch ganz witzig und jetzt habe ich ja auch noch diesen sozialkritischen Hintergrund und kann das immer noch
gucken.
Kannst
du immer noch vorschieben, so, ey, Moment, das war eine Folge
das
über
ist
darüber.
Voll deep auch und
ja,
so.
Das, ne, da waren zwar dumme Witze drin über Furzen und sowas, aber das war eine Folge, die zeigt, dass es in Amerika eine Organisation gibt, die 1A dafür steht, es mit jungen Buben zu treiben.
Ja.
NAMBLA, das gibt's tatsächlich. North American Man Boy Love Association. Diesen Club gibt's wirklich. Und da haben die eine ganze Folge drüber gemacht. Ich so, komm, das haben die doch jetzt erfunden und sowas. Und das gibt's tatsächlich.
Das gibt's wahrscheinlich alles, was sie da darstellen.
Das ist
alles.
Sehr krass, sehr krass. Und deswegen so, das, und als ich das dann mal irgendwann angefangen habe zu gucken, hab so gemerkt, diese Serie ist schlau. Ist sogar viel schlauer als irgendwie manche Leute, die das gucken, irgendwie verstehen. Und dann so, ja, und ich finde dann South Park cool aus diesen Gründen und andere Leute finden South Park cool wegen dem dummen Humor nur. Und dann denke ich mir so, ja, aber hast du denn mitgekriegt, dass das und das, das und das bedeutet? Das ist auch immer so eine Sache, wo man sich so, ich will nicht sagen, auf ein hohes Ross setzt, aber es ist so, ja, das ist cool und witzig, aber weißt du, warum das cool und witzig ist?
Ja.
Warum die Folge überhaupt Sinn gemacht hat und sowas? Also, so, nee. Also, ich finde es gut, dass es halt echt so Leute gibt, die sowas dann halt machen. So wie Stone und Trey Parker. Die so mutig auch irgendwie sind so Sachen wie halt diese ganzen Terrorfolgen. Ich will jetzt gar nicht groß weiter thematisieren, aber dass die sich so Sachen trauen und einfach sagen, nein, wir sind tatsächlich für komplett Redefreiheit und für Freiheit der Medien.
Genau.
Wir machen das jetzt einfach, weil wir haben keine Angst davor, dass nur weil uns irgendjemand bedroht und sagt, wir dürfen das nicht machen, ja. Das ist ja auch irgendwie eine Form von Feedback, wenn man so will, ne? Dass dann irgendwelche sagen, ich bin so beleidigt wegen dem, was du gemacht hast, weil ich glaube, bla, bla, bla. Dann so, ja gut, dann glaub das halt, aber das hat nichts mit meiner Kunst zu tun, dass du jetzt irgendwie beleidigt bist, so hast du kein Anrecht drauf.
Ja.
Aber das ist auch wieder ein Thema, das ist, ne, das ist ja, die, das kannst du ja einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, der wochenlang geht, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, wir haben sehr viele Themen abgedeckt,
oh ja,
und
einmal
quer durch, finde ich gut.
Ja.
Hast du selbst noch irgendwas, wenn wir jetzt gerade schon mal beim Thema Kreativität sind?
Ja, beim Thema Kreativität. So spontan auf den Kopf zu, da bin ich immer so unkreativ.
Ja, furchtbar. Oh ja, ich auch.
Ja, Ja, also ja, ich hoffe einfach, dass Leute, Kinder, Jugendliche weiterhin trotz G8 und steigendem Leistungsdruck in der Schule weiterhin ermutigt werden, irgendwie kreativ zu bleiben, freie Zeit haben, um kreativ zu entwickeln, zu entdecken.
Das war, glaube ich, der Punkt, den wir am Anfang so ein bisschen anschneiden wollten. Dass halt dass
keine
man
Zeit mehr zur Kreativität.
Ja, oder überhaupt genau, Kreativität oder erhalten, dass man halt irgendwie nicht so viel Regeln irgendwie genau. auf Leute so aufdrückt, sondern einfach sagt, ey, lass dein Kind doch mal machen. Dein Kind könnte voll mit 8 schon Piano spielen, wie ein 30-Jähriger.
Musst du jetzt nicht meckern, dass der den Bär blau malt.
Ja, so. Genau, warum lass den nochmal den Bär blau malen?
Ja.
Ist doch Wahnsinn. Warum nicht? Wieso malt der den Bär blau?
Oder warum malst du jetzt einen Bär in das Zelt? Ja, so. Das ist doch gefährlich. Meine Güte, ja.
Ja, genau, sowas vielleicht, zu unterdrücken. Ne?
Ja, einfach irgendwie, ja, so. Dem ein bisschen seinen Lauf lassen und genau.
Kreativität fördern mehr. Das kommt auch wieder so zusammen. Die Kammgarn-Sache und sowas, weil so, um halt irgendwie wirklich sowas zu haben, dass du so Orte hast, allein auch in Deutschland, wo Leute gerne hingehen, das hängt immer mit irgendwie Kultur zusammen. Und Kultur kann ja viel sein. Es ist erstmal sowas wie Theater oder halt einfach so Clubs, wo die Leute hingehen. Ist ja irgendwo auch Kultur und
auf
Kreativität. Irgendwie wenn so eine Bar oder so sowas irgendwie so eingerichtet ist, dass die Leute halt gern hingehen. Aber das ist ja auch eine Form von Kreativität. Wie gestalte ich meinen Laden und was habe ich auf der Karte und wie stelle ich meine Stühle hin, dass die Leute ordentlich zusammensitzen können, bla bla bla. Dieser ganze Kram, das trägt ja auch alles zu so einem Stadtbild und dann irgendwo übergreifend natürlich zu einem Landbild bei. Man sagt immer Deutschland statt der, Deutschland statt der, ja, ne, so geht's schon wieder los. Deutschland so, Land der Dichter und Denker, so rum, ja.
Genau.
Ich kann schon gar nicht mehr babbeln. Ja. Aber dann muss man das ja halt auch irgendwie erhalten.
Das stimmt. Also ich finde, eine Gesellschaft muss sich einfach Kultur leisten.
Ja.
Das ist teuer. Das ist vielleicht das, wo man irgendwie erstmal auch Gelder abzwacken kann, ohne dass sich das gleich bemerkbar macht. Aber ich denke, so langfristig ist das...
Das ist das Schwierige, weil ich glaube, du siehst bei manchen Sachen, siehst du nicht direkt das Ergebnis. Wenn du jetzt ein Konzert förderst, so als Stadt irgendwie an so einem Abend, dann ist vielleicht, was du vielleicht direkt siehst, ist, okay, wir haben Ticketpreise und wir haben so und so viel Getränke verkauft. Das kannst du an Zahlen messen. Aber so, dass die Leute das geil fanden und würden in 2 Wochen nochmal zum gleichen Dings kommen. Oder wenn du da in der Location zum Beispiel was anderes machst, dass sie da auch nochmal hingehen würden.
Ja.
Dieser Effekt, den kannst du ja erstmal schwierig messen oder zumindest nicht am nächsten Tag direkt messen, weil du musst ja warten, bis die Leute wiederkommen. Sowas wie Konzerthallen und Gemeindehäuser, Gemeindesäle, was du da halt immer so machst. Ich habe heute Morgen in der Straßenbahn sowas gesehen für so ein Programm für ältere Mitbürger, wo halt donnerstags ist das in dem Ort, am Mittwoch ist eine Lesung im Rathaus, das ist ja, gehört ja auch so dazu, dass du halt sowas anbietest für die Leute und wenn du halt nichts hast, dann gehen die Leute auch in deiner Stadt nicht mehr weg und dann sagen sie, warum soll ich da hingehen, da ist ja nichts oder wenn ich da hingehe, dann sind da 5 Leute und die 5 Leute ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich die Leute, die da sind, nicht sehen will, so irgendwie, und ich glaube, wenn du dein Angebot halt hochhältst, dass die Leute halt genug in deiner Stadt zu tun haben, dass die eben nicht dann 3 Kilometer weiterfahren, so in den nächsten Laden, irgendwie, wo das besser ist, dann verlierst du halt dann noch irgendwie Sachen. Dann wird auf einmal so.
Du verlierst halt auch so ein Leben irgendwie, so ein soziales.
Ja.
Es findet dann einfach nicht mehr statt. Und was ich halt auch wichtig finde, dass man halt auch irgendwie kulturelle Angebote schafft, wo halt verschiedene Bevölkerungsgruppen auch so ein bisschen aufeinandertreffen. Mhm. Genau. Und
weil Kultur klingt ja immer erstmal, es klingt so langweilig, erstmal, wenn man dieses Wort Kultur sagt, weil dann denkt man immer so an rumstehen und irgendwem zuhören oder so. Aber Kultur ist ja eigentlich so viel. Kultur ist ja auch sowas wie Filme und Musik. Klar, gehören da auch Museen und sowas dazu. Aber
auf jeden Fall, du kannst
auch, ist ja aber auch interessant,
mit Museen was Cooles machen. Aber du, aber ich finde halt eine Stadt, Land, der Bund. Muss da einfach Geld dafür bereitstellen und muss sich das einfach leisten, damit das einfach lebhaft bleibt. Und ich denke, das geht auch, ist auch deshalb wichtig, weil Leute, die sich viel halt mit so kulturellen Dingen auseinandersetzen, die sich vielleicht mit Theaterstücken auseinandersetzen und so weiter, die Vorträge anhören, die irgendwie Zeit haben, frei zu gestalten und so weiter, ich glaube, dass die auch Leute sind, die ja so auch ein bisschen eine Ethik schaffen können dadurch, weißt du? Ja. Also was ich immer so befürchte, wenn halt die ganze Kultur irgendwie weggekürzt wird und so, dass es dann halt wenig Auseinandersetzung gibt, auch gerade mit so sozialkritischen Themen und so weiter. Das ist ja alles, das findet in Theatern statt, das findet in Filmen statt, das findet auf YouTube statt, das findet bei South Park statt, ja. Das ist einfach total wichtig, dass so ein Dialog, irgendwie ein gesellschaftlicher Dialog über sowas aufrechterhalten wird. Das ist Sachen polarisieren oder so und Diskussionen angestoßen werden. Und das ist halt meinungsbildend und das hat auch was mit Demokratie zu tun. Und
ja, Meinungen formen, genau. Das ist ja irgendwie, weil ich persönlich kann von mir aus sagen, gut, ich habe natürlich auch Vorbilder in meiner Familie, bla bla bla, das ist alles klar. Aber so viele Sachen, wie ich irgendwie mich manchmal in alltäglichen Situationen irgendwie verhalte oder allein, dass ich zum Beispiel den Mut hatte, von zu Hause wegzuziehen und irgendwie so einen Traum zu verfolgen, das waren andere Motivationsquellen, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es nicht von der und der Person kam, so, das sage ich jetzt nicht.
Ja.
Aber es kam aus anderen Quellen. Das kam aus so Sachen wie Videospielen und Animes, mal viel gesagt, weil die meistens Heldenfiguren haben und sowas. Und gerade Rollenspiele, das muss ich nochmal dazu sagen, das habe ich neulich auch gerade nochmal jemandem erzählt. Ich bin sehr motiviert durch Rollenspiel-Stories, weil die meistens so anfangen, so à la Herr der Ringe. Es ist ein kleiner Held aus so einem kleinen Dorf, wo nichts los ist. Oh, das klingt vertraut für mich. Yeah. Und der zieht groß in die große weite Welt und erlebt da sein Riesenabenteuer und sowas. Und dieses erste, ne, wie sagt der Sam in Herr der Ringe, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, bin ich schon so weit weg, wie ich noch nie von zu Hause weg war. Ja? Und sowas, dass dieses Gefühl halt irgendwie zu haben, dass du halt rausgehen willst und dass da was ist. Und ich weiß, ich hatte dieses Gefühl, nachdem ich den Disney-Film Der Schatzplanet geguckt habe, warum auch immer. Ich weiß schon gar nicht mehr, was in dem Film los ist, aber ich weiß, dass nachdem ich diesen Film geguckt habe, so hatte ich voll Abenteuerlust. Und das war noch, bevor ich die Frankfurt-Idee hatte. Ne? Das war noch so, das kam dann so. Ich habe nur gewusst, dass ich weg will und halt, was heißt weg? Ich will nicht weg, sondern ich will woanders hin.
Genau, was anderes sehen.
Wo halt, wo ich mich weiterentwickeln kann. Sowas. Und das hat mir auch extrem geholfen. Ja? Ja. Also ich hätte wahrscheinlich nie auf die Art und Weise so meine kreative Ader entwickelt, wenn ich nicht weggezogen wäre und wäre erstmal auf mich selbst gestellt gewesen. Sowas. So Sachen, ich glaube, das formt Leute unglaublich. Und ich glaube, dass in jedem auch irgendwo so Kreativität steckt. Manche sind kreativer als andere, ganz klar.
Ja, klar.
Und allein von der Grund, ich glaube, manche sind da einfach anders programmiert, tatsächlich.
Das
manche sind mehr so, ne, die folgen und sind mehr so Unterstützer für kreative Leute, ja, so Arbeitskräfte schon fast gesagt, ne? Man braucht ja immer Hilfe bei irgendwas, ne, so Roadies, so fast gesagt, ne. Und ich glaube, dass das wirklich extrem wichtig ist, dass man sowas mehr fördern sollte, dass es sowas wie, es ist halt schwierig, sowas zu verallgemeinern, deshalb sollte das immer auf einer Fall-zu-Fall-Basis entschieden werden. Und ja, das ist viel Arbeit, aber ja, zack, bumm, da hast du wieder Arbeitsstellen. Du stellst einen ein, der sich mit jungen Leuten hinsetzt und wirklich halt rausfindet, kann der was? Oder weil du weißt direkt, ganz im Ernst, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die kreativ sind, die was können und die was vorhaben, die Ideen haben. Allein wenn du nur mit denen redest, weißt du schon genau, okay, der weiß was und der erzählt nur Scheiße. Das heißt also, wenn so einer irgendwie so ein Typ aus der Realschule so irgendwie so, ich habe morgen meinen Termin beim Karriere, bla bla bla, dem erzähle ich was und dann kriege ich Förderung, so auf die Art, ne?
Ja.
Ich wette mit dir, gut, da fallen bestimmt so 2, 3 durch, die das System dann ein bisschen ausnutzen könnten für sich und kriegen dann Förderung und machen einfach irgendwas, aber ganz ehrlich, du merkst das, wenn du mit kreativen Leuten sprichst und Leute, die Ideen haben, die irgendwas machen wollen. Und da rede ich jetzt nicht nur von, weil ich das immer so als erstes sage, Film und Musik, sondern allein mal so Leute, die ein Geschäft aufmachen wollen, ja?
Ja.
Sag mal so wie so Friseursalon, keine Ahnung.
Ja.
Einfach ist mal so top of my head, ja? So Leute, die sagen, ich habe eine Idee für so ein Geschäft, ich will das so und so machen, ja? Das wird, denke ich, funktionieren. Also jetzt mal so die ganzen Details, schwierig jetzt alles in so einen Podcast zu drücken, aber ich sag dir, so ein Förderprogramm, wo du wirklich halt mal die aussortierst, die Innovativen, die Leute, die wirklich was machen wollen, das wird funktionieren, glaube ich. Weil wenn du so Leute förderst, dass die halt mal anfangen können, dass du denen diese Werkzeugschublade hinlegst, wo wir schon mal gesagt haben, ne? Weil so Leute können dann mit sowas auch was anfangen, ja?
Ja,
die,
genau.
Die rennen mit sowas dann los und bauen dir ein Haus.
Ja.
Aus Ideen.
Ja.
So, ja. Also, um das jetzt mal so auszudrücken. Ich glaube, das könnte echt was werden.
Ja.
Aber Ach, wenn doch nur, ja. Wie willst du das natürlich umsetzen und sowas, ja, ne? Das ist halt auch schwierig. Aber ja, ich sag mal so, und manche sind natürlich halt auch, wenn du dich mal an Unis und sowas busy umguckst oder umhörst, einfach, klar, manche Leute gehen auch einfach auf die Uni oder machen sowas, weil sie nicht wissen, was sie machen wollen. Und da gibt's auch genug und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde, es kann auch nicht jeder für eine bestimmte Sache brennen. Also da könnte ich jetzt von mir auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt so ein bestimmtes Ding so, für das ich jetzt brenne. Und also bei mir ist es halt so ein vielfältiges Interesse und immer wieder neue Sachen ausprobieren wollen und so weiter und so. Und eben nicht jeder hat diese eine Leidenschaft so. Was ich aber halt wichtig finde, dass wenn man was hat, dass man sich auch was das zutraut so ein bisschen. Und nicht Sachen nicht ausprobiert, weil man sich das, weil man denkt, das wird nichts.
Man soll es immer zumindest mal irgendwie ausprobieren, ganz ehrlich. Und wenn es nur ein Experimentbasis ist, so keine Ahnung.
Das nervt mich dann auch immer, wenn Leute irgendwie irgendwas Bestimmtes machen müssen und ich traue denen das auf jeden Fall zu und die sagen, ich weiß aber nicht und so und sind sich dann so unsicher mit der Ausgestaltung von irgendwas und ich denke, das ist doch, warum bist du denn so unsicher? Ja, so, ich verstehe das überhaupt nicht.
Ich habe ja auch schon Leute erlebt, die will ich am liebsten schütteln, so, nee, mach weiter, du bist kurz davor, so.
Ja, genau. Ja, denke ich auch. Oder jetzt im Studium dann auch irgendwie viel erlebt, wo Leute dann einfach auch in Veranstaltungen nichts sagen, weil die Angst davor haben, dass ihre eigene Meinung halt irgendwie kritisiert wird. Und das ist halt unglaublich schade. Also fand das gerade bei vielen Mädels fand ich das irgendwie
Angst
so.
Angst vor Kritik.
Ja, genau. Die haben sich tendenziell, wenn man da mal eine Strichliste geführt hätte in Vorlesungen, waren immer weniger Jungs da, aber der Redeanteil war trotzdem genauso wie bei den Mädels irgendwie so. Das hat sich halt durchgezogen und das finde ich halt super schade, dass viele sich einfach wenig zutrauen und dann halt so leise sind, dass du die nie hörst. So.
Ja. Oh ja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist halt, da sind viele noch in dieser Leidensphase so drin so und denken so, keiner hört mich und sowas, aber manchmal muss man einfach
oder
mal
oder die anderen sind so laut. Vielleicht.
Die anderen sind, das ist ein guter Satz eigentlich, die anderen sind so laut, weil es gibt auch nämlich genug, weil so, wie war das, Idioten sind meistens nämlich so selbstsicher, dass die einfach erstmal Sachen brüllen.
Oh mein Gott.
Das ist echt so, oder?
Ja.
Weil jemand, der Ideen hat, das ist wirklich so, der denkt schon 8 Schritte voraus. Denkst du, auch wenn ich das mache, dann muss ich aber, keine Ahnung, wenn ich das Geschäft kaufe, dann habe ich so und so viel Miete und sowas. Also der denkt weit voraus. Und deswegen sagt er erstmal gar nichts, weil der die ganze Zeit am Denken ist. Aber so ein Idiot sagt, ey, lass mal ein Geschäft bauen. Und dann so.
Das ist halt die Frage, ob der Idiot ist im Endeffekt, weil der macht's und der andere vielleicht nicht.
Ja, also es gibt, glaube ich, man muss so unterscheiden, war das jetzt ein Genie, was schon soweit ist
genau.
und der gebrüllt hat, oder war das der Idiot? Weil das ist nicht mehr zwei. Es gibt zwei, die brüllen, aber die Idioten brüllen halt meistens früher.
Es gibt viele Idioten, die brüllen.
Das ist
also
so,
wir hatten halt auch in sozialer Arbeit, musst du dir vorstellen, Diskussionen, wo jemand die Todesstrafe befürwortet hat.
Ja.
Wo ich dann auch, also ich habe natürlich ordentlich dagegen gehalten, so, wo ich dann auch dachte, so, das ist einer, der den Mund aufmacht. Ich meine, das ist halt auch irgendwie gut zu sehen, dass es die Leute gibt, die diese Meinung haben, ja.
Genau.
Und da musst du argumentativ du darfst nicht sagen, ey, du bist dumm, sondern du musst selber dann wieder deine eigenen Argumente, die du dagegen hast, wirklich überdenken. Und damit das auch Fundament hat und ist halt klar, du musst diese ethische Idee so jetzt, sag ich mal, oder die Idee, die du sonst halt auch hast, da bist du halt auch wieder gefordert, das irgendwie wieder darzulegen. Aber dann im zweiten Schritt finde ich es halt schade, so einer, der eine schlechte Idee hat, ist halt so laut und viele, die eigentlich bestimmt jetzt aus meiner Sicht, sage ich mal, echt eine coole, fundierte Ansicht dazu hätten, trauen sich nicht, das zu sagen. Und manchmal wäre es bei gefährlichen Gedanken, sage ich jetzt mal, oder wäre es halt wichtig, wenn mehr Leute lauter wären
da
oder so.
Da gab es so eine Person, die war sehr laut und hat sehr komische Ideen gehabt früher mal.
Oh ja.
Ja. Das aber, ich würde auch gerne an dieser Stelle nochmal das Wort Idioten zurücknehmen, aber weil es ist so, das sind meistens, man man reagiert dann halt immer nur so, ach, das ist ein Idiot, weil so, weil man sich so selbst denkt, ich habe gerade viel länger darüber nachgedacht und der hat einfach nur was gesehen, hat gesehen, oh, ein rotes Auto, so was. Er hat einfach nur geschrien, weil er einen Input gekriegt hat. Und so Leute ist halt, so impulsive Leute kommen meistens schneller an ihr Ziel, weil die halt direkt auf irgendwas reagieren und sowas und sagen dann halt, okay, klar, oh, geil, mach ich direkt und sowas. Ja? Und du sitzt so und denkst so, oh, ich wollte das jetzt eigentlich auch machen. So, das, zeigt sich allein schon in so Situationen wie, oh, da vorne ist ein Celebrity, oh, da vorne ist der Dingens. Oh, ich kann doch jetzt noch nicht hingehen, weil
das ist voll unhöflich.
Was sag ich da? Und in dem Moment rennen 8 Mädels einfach vorne und schreiben, es ist ein Ding, es gibt mir ein Autogramm. Und ich denke nur so drüber nach, ich kann dem doch jetzt nach einem Autogramm nicht fragen. Der ist doch, wir sind am Bahnhof, weißt du, der will vielleicht gerade nur irgendwie wohin.
Ich möchte ihn jetzt nicht stören oder genau, so. Genau, ja. Oder man hätte vielleicht auch eine coole Frage gehabt, so, hey.
Ja.
Ich habe da das gelesen von dir und oder ihm eine Rückmeldung irgendwie und die anderen reichen die nur an und denkst, das hätte viel mehr Fundament gehabt, was ich da, weiß ich nicht, ich wäre doch die viel interessantere Begegnung gewesen, verdammt.
Genau, oh Mann, das habe ich so oft schon gehabt. Wie kann, wieso ist dem das passiert?
Das ist der falsche Fan.
Der kann die Story jetzt erzählen, dass er den heute getroffen hat und ich bin einfach weitergelaufen. Ja, genau. Ärgerlich.
Ja, genau.
Oh Mann.
Und warum finden die den toll, wenn ich den toll finde, ist manchmal auch noch
so. Ich bin noch viel besser.
Ja, genau. Ich bin der bessere Fan. Ich habe deine Kunst verstanden.
Genau, ich verstehe deine Kunst. Ich finde dich nicht nur geil. So. Ja, genau. Weil einfach. Ja. Oh Mann, Hammer.
Genau. Ja.
Wir sind über unserer Zeit.
Ja.
Schon. Es ging sehr schnell. Wie sehr schnell. Oh Gott, ich kann nicht mehr.
Ja, genau. Völlig außer Puste.
Ja. Nee, fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst beim Kreativ-Podcast. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir dich nochmal einladen, dass ich nochmal einlade für weitere Folgen. Soll ja eigentlich immer jede Woche ein neuer Gast, aber man weiß ja nie. Man kann ja auch nicht das.
Ja, jede gute Sendung wiederholt ihre Gäste.
Genau, ihre guten Gäste so.
Ja,
ne?
Die guten Gäste, wie oft die dann immer in den Talkshows sind.
Und ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall noch sehr viele Themen hätte, die ich mit dir gerne besprechen würde. Aber wie gesagt, wir halten unseren Podcast immer so um eine Stunde und das ist, finde ich, eine sehr gute Länge.
Genau.
Habe ich nämlich auch immer auf meinem Arbeitsweg.
Ich hoffe, es langweilt auch keinen. Ja.
Also mich hat es auf jeden Fall nicht gelangweilt. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen kreativ ist, kann bei diesen Themen mitreden und hätte auch am liebsten gleich losgebrüllt, weil Input halt. Ne?
Ja, genau.
Nee, fantastisch. Vielen Dank. Dass,
bitte.
Danke, dass du da warst, liebe Becky. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war der Kreativ-Podcast und wir hören uns bald. Auf Wiedersehen. Hören. Ciao.